Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fapsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Mitte Juni 2024 waren über 14.000 Ärztinnen in Wien. Sie haben den Kongress des Europäischen Dachverbands für rheumatische Erkrankungen besucht. Dieser große EULA-Kongress hat zum zweiten Mal in seiner Geschichte in Wien getagt. Und ich spreche heute mit dem EULA-Präsidenten, Professor Daniel Aletaha. Er ist außerdem Leiter der klinischen Abteilung für Rheumatologie an der MedUni Wien. Herzlich willkommen, Herr Professor Aletaha. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Der EULA-Kongress wird jedes Jahr in einem anderen europäischen Land abgehalten. Was hat den Kongress in Wien denn so besonders gemacht?
Ja, also danke mal für die Einladung zum Gespräch. Sie können sich vorstellen, als EULA-Präsident den Kongress in der eigenen Stadt zu haben, ist schon mehr als ein persönliches Highlight. Also wenn Sie mich fragen, dann werden Sie wahrscheinlich keine objektive Antwort bekommen, weil für mich war es natürlich ein einzigartiger Kongress. Besonders gefreut hat mich natürlich, als ich nach und nach erfahren habe, dass die Teilnehmer des Kongresses durch die Bank wirklich enthusiastisch waren über das Programm, über die Stadt, über auch die Messe Wien als Veranstaltungsort, das muss man auch sagen, die Geräumigkeit, das Offene. Es hat einen sehr, sehr positiven Charakter gehabt, das Meeting, wo man kaum gemerkt hat, dass 14.000 Leute da sind, wo man kaum gemerkt hat, dass 10, 12 Sessions parallel laufen. Und das finde ich halt verbunden mit einer Traumstadt wie Wien, guten Verkehrsanbindung und guter Kulinarik, jeden Kongressteilnehmer wahrscheinlich nur das Herz höher schlagen lassen.
Und was waren, ganz abgesehen von der Kulinarik, was waren die medizinischen Highlights des heurigen Kongresses?
Ich finde diese Frage immer recht schwierig, einen Kongress dieser Größe mit Highlights zu bewerten. Möchte da vielleicht gar nicht so auf konkrete Dinge eingehen. Es gibt natürlich viele neue Aspekte bei Therapien. Das sind wir gewohnt. Jedes Jahr haben wir ein, zwei neue Therapien für die eine oder andere Erkrankung in unserem Fachgebiet. Es gibt natürlich allgemein auch Aspekte zu medizinischer Versorgung allgemein, auch wie man Digital Medicine zum Beispiel integrieren kann in Betreuung. Das sind natürlich Themen, die sehr relevant wären. Es hat beim der EULA auch einen Fokus gehabt und die Art und Weise, wie und das Wissen vermittelt wird dort. Also es wurden einige sozusagen auch Experimente gemacht, wie man das mit, wir haben digitale Poster gehabt. Wir haben verschiedene Plattformen gehabt, die die Diskussion ermöglicht haben. Und ich glaube, das alles zusammen hat die große breite Science, die der EULA geboten hat, noch näher an die Konsumenten gebracht. Einzelne Highlights fällt mir wirklich schwer, da herauszustreichen. Und Sie sind nicht die Erste, die mir die Frage dazu stellt. Also ich könnte auch, es ist keine mangelnde Vorbereitung, es ist schwer, das Einzelne da herauszugreifen.
Ja, das verstehe ich. Vielen Dank für den Versuch. Und ich habe gesehen, es gab auch 22 österreichische Vortragende und zahlreiche österreichische Abstract-Beiträge. Und wenn man bedenkt, dass wir in Österreich knapp 300 Rheumatologinnen haben, ist das schon beachtlich.
Ich denke schon, die österreichische Rheumatologie ist überproportional international repräsentiert. Und das ist sehr gut. Das ist doch etwas, da wird die Staffel immer weitergegeben. Da hat natürlich Josef Smolen die letzten 20 Jahre durch seine auch Präsenz international sehr viele Leute mitgenommen auf diese Reise und die Visibilität erhöht. Und das versuche ich genauso. Und die österreichische Rheumatologie insgesamt ist sehr forschungsorientiert, auch abseits der Universitätskliniken. Und da funktioniert auch die Zusammenarbeit gut. Es gibt Register, es gibt Studien, es gibt verschiedenste auch kollaborative Projekte, die dazu führen, dass es dann eben auch einen wissenschaftlichen Output gibt, der bei den Kongressen, bei den Großkongressen angenommen wird.
Und ich habe schon einleitend erwähnt, 14.000 europäische Rheumatologinnen waren zu Gast und in Österreich gibt es knapp einmal 300. Ist das genug?
Es ist im, sage ich mal, schwachen Mittelfeld. Es gibt natürlich Länder in Europa, wo der Schlüssel noch schlechter ist als in Österreich. Aber es gibt Länder, wo es deutlich weniger Einwohner auf einen Rheumatologen kommen als in Österreich. Das Problem ist vielleicht jetzt noch nicht einmal so schlagend, aber möglicherweise dann, wenn die aktuelle Generation in die Pension geht und wir uns überlegen müssen oder dann überlegt haben müssten, wo kommt der Nachwuchs her und wie können wir sicherstellen, dass die Rheumatologie als Fach der Medizin ein attraktives ist.
Ja, die österreichische Gesellschaft für Rheumatologie ist ja sehr bemüht um die Nachwuchsförderung. Und welche Unterstützung brauchen denn die österreichischen Rheumatologinnen von der Politik, um eine gute Patientenversorgung sicherstellen zu können?
Naja, es ist die Frage, warum gibt es wenig niedergelassene Rheumatologen? Und die Antwort darauf ist, weil natürlich im niedergelassenen Bereich, im Kassenbereich, die Rheumatologie kein Fachgebiet ist, das Leistungen gut verrechnen kann. Das heißt, Rheumatologen müssen letztendlich auch was von etwas leben. Und ich möchte jetzt nicht die Tränenvase herumreichen für Ärzte, wie es dann sehr schnell rüberkommt. Aber natürlich, wenn man ein Fachgebiet hat, wo sehr viel Arbeit in Therapieentscheidungen, in Diskussionen mit Patienten, Aufklärung von komplexen Therapien besteht und weniger in Interventionen, operativen Eingriffen und Endoskopien oder Ähnlichem erfolgt, was im niedergelassenen Bereich sehr gut auch finanziell kompensiert wird, dann bleibt natürlich nicht viel über, wenn eine Stunde Gespräch halt eine Handvoll Euro bringt. Und ich glaube, hier gilt es auch für die Politik vielleicht ganz allgemein wertschätzen, dass ärztliche Gespräche, Fachgespräche mit Leuten, die Spezialisten sind in einem Fachgebiet, ähnlichen Wert haben müssen wie Interventionen von Fachärzten, die eine bestimmte Fertigkeit haben. Wenn das nicht der Fall ist, werden Fachgebiete wie Rheumatologie und es gibt ja genug andere, die wo es genauso Engpässe gibt, Psychiatrie und andere, wo weniger Interventionen, Kinderärzte, wenn das gelingt, dann wird es auch mehr Rheumatologen geben, denn das Fachgebiet an sich ist spannend geworden in den letzten 20 Jahren durch die ganzen Therapien. Aber es muss halt auch die Wertschätzung in der Bemessung der Leistung geben.
Mhm. Und nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, wie sehen Sie denn die Zukunft der Rheumatologie in Österreich?
Also ich sehe einen Nachwuchs, der für das Fachgebiet brennt. Sobald dieser Nachwuchs auch das Fachgebiet kennenlernt. Wir haben ja die Summer School der ÖGR, wo speziell auch auf Jungärzte abzielt oder solche, die gerade fertig, Kollegen, die gerade fertig geworden sind im Studium, wo praktische Rheumatologie vermittelt wird. Und wir sehen dort, wie sehr dieses Fachgebiet begeistert, wenn man es auch richtig einmal erkannt hat. Im Studium kommt die Rheumatologie immer noch viel zu kurz. Ich sehe die Zukunft durchaus positiv. Wir haben dieses Momentum, das wir am Anfang schon besprochen haben, in Österreich sicher da. Wir sind rheumatologisch, haben wir ein Standing und das zieht auch, das hat auch einen Nachzieheffekt. Und ich glaube, wenn wir die Seite lösen, wie wir die niedergelassene Versorgung breiter sicherstellen können, dann wird es überhaupt mein Blick noch viel positiver.
Herr Professor Alitara, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war der Hörgang. Wer mehr über den Euler-Kongress 2024 erfahren möchte, kann in unserem Journal Rheuma Plus nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.